Dominik Schmiedl. Wie viele Ellen? Ohne die Augen zu öffnen, greift Anna neben sich. Die Hand keinen halben Meter von sich entfernt. Sie greift ins Leere. Eine Leere, die ihren Herzschlag beschleunigt und sie vollends erwachen lässt. Sie öffnet die Augen und sieht seinen Körper mit dem Rücken zu ihr. In den letzten Nächten, die sie zusammen verbrachten, sie schliefen immer bei Anna, bemerkte sie nach dem Aufwachen, sie wachte immer vor ihm auf, einen größer werdenden Abstand. Da sie kein Maßband zur Hand hatte und aus taktischen Überlegungen heraus keines neben das Bett legen wollte, begann sie, den Abstand mit ihrem Unterarm zu messen. Vor einer Woche war es eine Elle, heute sind es fast zwei. Bei drei Ellen fällt einer der beiden aus dem Bett. Auch wenn der Gedanke Anna kurz belustigt, würde ihm recht geschehen, aus dem Bett zu fallen, kommt sie nicht umhin zu bemerken, dass sie es wäre, die fallen würde. Denn er schläft neben der Wand. Nicht fallen zu können, das muss gut sein, denkt sie sich und richtet sich auf. Beobachtet den Schlafenden, hört seinem regelmäßigen Atem in seiner Bewegungslosigkeit zu. Wenn sie abends einschlafen, beträgt der Abstand 0 Ellen. Dass jemand, der einen eigentlich bewegungslosen Schlaf zu haben scheint, es schafft, sich fast 2 Ellen während der Nacht von ihr zu entfernen, macht Anna stutzig. Sie reibt sich über diesen Gedanken den Schlaf aus den Augen, steht auf und zieht sich das rote Partykleid vom Vortag über den Körper. In der Küche sitzt ihr Mitbewohner, trinkt Kaffee, raucht und liest in der Süddeutschen Zeitung, für die er sich ein Probeabo aufschwatzen lassen hat. Beide begrüßen sich mit einem müden Morgen. Sie setzt neuen Kaffee auf. Erst einmal nur eine Tasse. Es ist zu einem Ritual geworden, dass sie ihm Kaffee ans Bett bringt. Das war am Anfang auch völlig verständlich für sie. Schließlich kannte er sich in der neuen Wohnung nicht aus. Hier gibt es Mitbewohner, denen man am Morgen über den Weg laufen kann. Das mag für einen Übernachtungsgast nicht immer angenehm sein. Da Anna aber immer vor ihm aufwacht, hat es sich so eingeschlichen, dass sie immer nach dem Aufstehen in die Küche geht, 2 Tassen Kaffee macht und diese dann in ihr Zimmer bringt, wo er inzwischen erwacht ist. Was überhaupt der Punkt des Anstoßes ist. Wacht er in der Zwischenzeit ganz von allein auf oder durch die Geräusche und Gerüche, die Kaffeekochen so mit sich bringt? Wenn dem so ist, das ist der Gedanke, der gerade an Anna nagt, dann müsste er heute schon wach gewesen sein, und zwar vor ihr, da der Mitbewohner schon längst Kaffee kochte. Könnte es also sein, dass er, selbst wenn er vor ihr erwacht, sich einfach nur schlafend stellt, solange bis sie endlich aufsteht und Kaffee macht? Als wäre dies eine zündende Idee, verdampft ein Tropfen Wasser auf der Herdplatte. Sie steht vom Stuhl auf, füllt sich Milch in eine Tasse, gießt sie mit Kaffee auf und steht dann etwas verloren in der Küche. Nein, sie wird nicht zurück ins Bett gehen, sich stattdessen an den Küchentisch zu ihrem Mitbewohner setzen. Dieser blickt in diesem Moment von seiner Lektüre auf. Kann es sein, dass die Party auf der anderen Straßenseite immer noch im Gange ist? Ich glaube ja. Beide sind für einen Moment ruhig und versuchen, dumpfe Bässe aus der Stille zu hören. Sie denkt an den vorherigen Abend. Als sie ziemlich übermüdet gegen 3 Uhr nach Hause kamen, fand wie beinahe jeden Freitag im Haus gegenüber eine Hard-Tech-Party statt. Während sich ihr Mitbewohner, müde und ohne Überzeugungskraft, einfach nur um die Stille zu füllen, über die Hard-Tech-Party-Assis, wie er sie nennt, echauffiert, denkt Anna daran, wie sie mit offenen Augen an seiner Schulter lag und über den von der anderen Straßenseite kommenden viel zu schnellen Beats ihren Rhythmus nicht fand, aufstand, den Laptop anstellte und Mama's Gun von Erykah Badu spielen ließ. Hat er zugesehen, wie sie einschlief? Gewartet, bis ihr Atem so flach und regelmäßig wurde, dass er sicher sein konnte? Hat er dann die Musik ausgestellt und ist dann am Bettrand neben der Wand in unbewegten Schlaf gefallen? Sie grübelt darüber nach, versucht sich zu entscheiden, was sie davon halten soll, sollte sich herausstellen, dass es so ist und nicht anders, und trommelt dabei mit den Fingernägeln auf der Tischkante. Geht da schon wieder los? Was? Oh, du warst das mit den Fingern. Dachte schon, die haben die Boxen wieder aufgedreht. Anna lächelt etwas verlegen und geht zurück in ihr Zimmer. Sie sieht ihn am Fensterbrett sitzen und rauchen. Guten Morgen, sagt sie. Er antwortet mit einem verschlafenen Lächeln. Sie geht zu ihm hin, holt sich ihren Kuss ab und informiert ihn dann, dass sie am Nachmittag zu ihren Eltern an den Stadtrand fährt, um ihrer Mutter zu helfen. Dann gibt sie ihm den erkalteten Kaffee und nimmt die Zigarette aus seiner Hand. Das Schlafzimmer ihrer Mutter war schon immer kühl, so erinnert sie es zumindest. Es erschien ihr nie von großer Wichtigkeit, ein bedeutungsloser Fakt, über den sie nie nachzudenken wagte, denn wer denkt schon gerne über das Schlafzimmer der Eltern nach? Anna schüttelt den Gedanken von sich, als sie sich auf das wie immer ordentlich bestellte Bett der Eltern setzt, während ihre Mutter, etwas ratlos, vor ihrem geöffneten Kleiderschrank steht. Ziel der Verabredung ist es, alte Kleidung auszusortieren. Von der Tochter wird dabei erwartet, bei der Entscheidung, welches Kleidungsstück weg kann, zu helfen und im Falle des Falles ein paar Teile davon für sich zu behalten. Um dem gerecht zu werden, versucht sie, den Stil ihrer Mutter zu begreifen. Was gehört zu ihr? Was steht ihr? Anna fällt auf, dass sie prinzipiell keines der Kleidungsstücke für sich haben möchte. Einige alte Stücke aus der Jugend der Mutter hatte sie schon vor Jahren an sich genommen, als sie in ihrer 70er-Phase war. Es ist nicht einmal, dass der Stil der Mutter ihr nicht zusagt, es sind Shirts und Hosen aus bekannten Häusern. Schlichte, sportliche Schnitte. Sie erinnert sich, wie ihre Mutter ihren eigenen Stil einmal als sportlich elegant bezeichnete. Das mag stimmen, aber irgendwie klingt es auch etwas nichtssagend. In dem Kleiderschrank sticht ihr auch keines der Teile ins Auge. Nichts ist auffällig. Während ihre Mutter verschiedene Kleidungskombinationen durchgeht, zu jedem Shirt, jeder Bluse und jeder Hose nach der Meinung ihrer Tochter fragt, fällt der Tochter auf, wie anstrengend Frauen eigentlich sein können. Warum grinst du so? Ist nicht dein Geschmack, oder? Vielleicht kann das ja dann weg, sagt ihre Mutter. Schaut dabei weniger die Tochter, vielmehr das schwarze, mit einem Strassmuster beklebte, sportlich elegante Teil an. Anna betrachtet das gemachte Bett der Eltern. Es müsste genauso groß wie ihres sein. Sie fragt sich, wie viele Ellen zwischen ihrer Mutter und ihrem Stiefvater sind, wenn sie aufwachen. Und wie viele waren es zwischen ihr und ihrem leiblichen Vater? Sie denkt eine Weile darüber nach und entscheidet letztlich, dass sie es überhaupt nicht wissen will. Schließlich sagt sie der Mutter, behalte doch einfach die Sachen, die du am liebsten trägst. 2 Stunden später hat Anna ein schwarzes Kleid in ihrer Handtasche verstaut, das sie wahrscheinlich nie tragen wird, aber ihre Mutter hat es ihr aufgeschwatzt und sie nahm es schließlich an, um nicht undankbar oder gar beleidigend zu wirken. Die Mutter hat Kaffee aufgesetzt. Beide sitzen am Küchentisch und hören der gluckernden Maschine bei ihrer Arbeit zu. Im Flur liegt ein gelber Sack mit den aussortierten Kleidungsstücken der Mutter. Er ist nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Als der Kaffee durchgelaufen ist, kommt ihr Stiefvater aus dem Garten in die Küche. Er ist nur am Wochenende in Dresden. Die Woche über arbeitet er als Bauleiter in verschiedenen Städten, zuletzt in Berlin. Wie viele Ellen das wohl sind, fragt sie sich, als sie die Mutter aufstehen und ihre Eltern sich kurz küssen sieht. Sie begrüßen sich immer mit einem Kuss, einem sehr flüchtigen. Trotzdem wirkt er liebevoll, vertraut, ohne würde etwas Essentielles fehlen. Es ist viel zu laut, um irgendetwas zu verstehen. Die sich in Bewegung befindende Masse macht es unmöglich, an einem Platz stillzustehen, und so muss Anna zusehen, wie sie nach und nach auseinandergetrieben werden. Sie wollte heute zu Hause bleiben, auch wenn es Samstagnacht ist. Der Weg zur Party führte ins Industriegelände, an den Rand der Stadt. Ein unangenehmer Weg an diesem ersten Herbsttag, der mit Wind und Regen nicht geizt. Sie hätte andere Ideen gehabt. Es ist 2 Uhr und der DJ, wegen dem die meisten hier sind, legt gerade auf. Anna hat keine Lust, sich zurück in die Masse zu zwängen. Sie gehört zu den wenigen, die nicht wegen des bekannten DJs hier sind. Also lehnt sie sich an die Wand in Nähe des Ausgangs. Hier fand sie ihn. Das erste Mal vor 3 Monaten. Sein rechter Zeigefinger war geschient und verbunden. Er bat sie, ihm eine Zigarette anzuzünden. Sie fragte sich kurz, warum er nicht einfach die linke Hand nahm, sah ihm aber stattdessen in die Augen und verstand. Es war ihr auch lieber so. Sie kann ihn in der von bunten Lichtern durchkreuzten Dunkelheit noch genau ausmachen. Sie kennt seine Bewegungen, seine Silhouette, groß und etwas schlaksig. Das große Baseballcap, lose auf dem Kopf drapiert, addiert noch einige Zentimeter. Er wippt ausufernd mit dem Kopf. Sie findet es faszinierend, wie er es schafft, dabei die Kopfbedeckung nicht zu verlieren. Sie löst ihren Blick und widmet sich ihrem Smartphone. Sie findet heraus, dass eine Dresdner Elle genau 0,566 Meter sind. Sie schaut vom Telefon auf. Sofort sitzt ihr Blick auf seiner Silhouette. Es scheint ihr unmöglich, ihn aus den Augen zu verlieren. Aber es sind auch nur 15 Ellen zwischen ihnen. Nachdem der Abstand zwischen ihnen einige Zentimeter im Minusbereich lag, liegt sie auf seiner Brust und hört dem langsamer werdenden Herzschlag zu, die Hand unter seinem T-Shirt auf der Suche nach den wenigen Haaren, die dort zu finden sind. Sie weiß, dass er so nicht einschlafen kann. Irgendwann wird er tief einatmen, sein Brustkorb sich wie eine Welle, auf der ihr Kopf nach oben getragen wird, heben. Das ist das Signal für sie, von seinem Brustkorb zu rutschen. Sie macht es sich dann für gewöhnlich an seiner Schulter bequem, mit ihrem Gesicht ihm zugewandt, sein rechter Arm unter ihrem Kopf. So schläft sie dann in der Regel ein, erwacht mit größerem Abstand zwischen ihnen am Morgen wieder auf. Diese Nacht soll es anders sein. Ihr Kopf ist damit beschäftigt, Vermessungen anzustellen, getrieben von der Angst, eines Nachts aus ihrem eigenen Bett zu fallen. Sie steht auf und geht in die Küche, kocht sich eine Milch, dreht sich eine Zigarette und starrt dabei in den silbernen Zylinder, der die weiße Flüssigkeit enthält, und wartet darauf, Blasen zu sehen. Eine halbe Stunde später legt sie sich zurück ins Bett, hört seinen Atem. Er schläft. Über das Fußende des Bettgestells findet sie ihre Strumpfhose gewickelt. Sie erinnert sich, wie sie aus dem Club in den Regen liefen, sich entschieden, auf eine Straßenbahn zu warten, und er ihr den letzten Sitzplatz unter dem Haltestellendach überließ und sich vor sie hockte, sich mit seinen Händen an ihr festhielt, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Sie sah in sein Gesicht, das frisch rasiert war und am nächsten Morgen von den nachwachsenden Stoppeln rau sein würde, und dachte daran, wie sie es mögen wird, mit der Handaußenfläche zärtlich darüber zu streichen, wie sie still auf das Geräusch dieser Bewegung hören wird. Sie sah in seine großen blauen Augen, die leuchteten, als er aufgeregt von dem erzählte, was beide in den letzten Stunden erlebt hatten, wie der DJ auflegte, die Übergänge zwischen den einzelnen Songs kaum wahrnehmbar. Aus ihrer höheren Perspektive wirkte er wie ein kleiner Junge, der aufgeregt von seinem neuesten Spielzeug erzählt. Sie bewunderte diesen Enthusiasmus, den er manchmal an den Tag legen konnte. Nicht, weil er ein enthusiastischer Mensch ist, im Gegenteil, er wirkte häufig teilnahmslos auf sie, als könne ihn nichts berühren. Aber wenn er enthusiastisch war, dann konnte sie diesem Enthusiasmus nie gleichkommen. Als er erzählte und sie ihm lächelnd zustimmte, strich er mit seinen rissigen Fingernägeln, auf denen er manchmal kaute, über ihre Beine. Ein Gefühl, das sie mag. Dieser leichte Schmerz. Schmerz, der keiner ist. Vielmehr wie tausend kleine Impulse unter ihrer Haut. Und wie man sie fühlt, selbst wenn der Finger schon weitergefahren ist und eine Spur nachlassenden Kribbelns hinterlässt. Und je mehr es verschwindet, desto mehr wünscht man es sich zurück. Mitten im Satz unterbrach sie ihn, sagte: »Deine Augen sind der Wahnsinn.« Er lächelte nur, als hätte er das schon 100 Mal gehört, und erzählte weiter. Sie sah auf seine Finger auf ihren Schenkeln und sah, dass er eine Masche in ihre Strumpfhose gezogen hatte. In der Dunkelheit ihres Zimmers steckt sie ihren rechten Arm in die Strumpfhose und versucht, die Masche zu finden. Sie macht das, ohne darüber nachzudenken, als hätte die Tätigkeit an sich schon eine Bedeutung. Doch diese Momente geistiger Abwesenheit, verloren in Bewegung, halten nie lange an, und es kommt ihr ein neuer Gedanke. Sie tastet nach seinem Arm. Er liegt auf der linken Seite der Wand zugedreht. Den rechten Arm findet sie über der Bettdecke, angewinkelt vor seinem Gesicht. Sie wickelt sich die Strumpfhose ums rechte Handgelenk, beugt sich dann behutsam über den Schlafenden, hebt seinen rechten Unterarm, wickelt das andere Ende der Strumpfhose darum und flüstert in die Nacht: Abstand 0 Ellen. Ohne die Augen zu öffnen, greift Anna neben sich, die Hand keinen halben Meter von sich entfernt. Sie greift ins Leere. Eine Leere, die ihren Herzschlag beschleunigt und sie vollends erwachen lässt. Sie öffnet die Augen und sieht seinen Körper mit dem Rücken zu ihr. Sie hebt ihre rechte Hand vor ihre Augen. Die Strumpfhose ist weg. Sie schaut an sich herab, hin zum Fußende, und findet sie schließlich dort, wo sie sie am Abend vorgefunden hat. Verwundert reibt sie sich die Augen. Wie betrunken war sie? Ohne eine Antwort zu finden, geht sie zum Morgenritual über und misst den Abstand. Es sind 2 Ellen. Mit ihrem Zeigefinger schreibt sie in das Laken, der weiße Abstand zwischen beiden, schätze ich liebe dich. Streift danach das Laken glatt und lässt sich mit einem Pusten zurück ins Bett fallen. Würde er weniger schlafen? Würde sie weniger denken? Am Abend finden sich beide bei Freunden zum Essen ein. Eigentlich ist es eine Freundin von Anna, Sabine, die vor kurzem mit ihrem Freund zusammenzog, die sie besuchen. Es war ein langsamer Tag gewesen, den Anna in ihrem Bett verbrachte, während er nach dem Aufstehen zurück in seine Wohnung fuhr, um an einer Seminararbeit zu schreiben. Es war ein kühler, verregneter Sonntag gewesen. Das ist auch alles, was ihr zu dem Tag einfällt. Sie vertrödelte Zeit im Internet und mit Rauchen. Als er an der Tür klingelte, um sie abzuholen, riss sie alle Fenster in der blauen Wohnung auf. Sabine und Anna sind in der Küche. Es gibt eigentlich nichts weiter zu tun. Es gibt einen Auflauf, den Sabine schon fast fertig vorbereitet hatte, als Anna kam. Sie stehen vor dem Ofen und lassen sich die Füße wärmen. Sabine richtet die Aufmerksamkeit auf ein Bild, das ihr Freund ihr zum Jahrestag am Freitag schenkte. Es ist ein afrikanischer Sonnenaufgang. Gelb, Orange, Rot und Rosa dominieren das Bild. Dazu sind einige schwarze Silhouetten von Bäumen und Tieren zu erkennen. In der Bildmitte 2 Elefanten, die mit ihren Rüsseln ein Herz bilden. Anna schaut hinaus auf den Balkon, wo er steht, sich unterhält und raucht und weiß, was er zu diesem Bild sagen würde. Afrika-Kitsch. Dann würde er sich in einem Diskurs darüber ergehen, um wie viel es besser wäre, anstelle 10 Euro für ein in China unter unmöglichen Bedingungen produziertes Bild auszugeben, dieses Geld einfach nach Afrika zu schicken. Vielleicht würde er noch sagen, dass sich die beiden dann einfach eine Spendenquittung in die Küche hängen könnten. Ein Gedanke, der Anna amüsiert. So sehr, dass es ihr große Anstrengung abverlangt, in diesem Moment, in dem sie und Sabine auf das Bild schauen, nicht in Gelächter auszubrechen. Mit einem Frösteln betreten beide Annas Wohnung. Das Thermometer in Annas Zimmer zeigt 10 Grad. Schnell und zitternd ziehen sich beide aus und verschwinden unter seiner Bettdecke neben der Wand. Darunter wickelt sie ihn wie eine weitere Decke um sich, seine linke Hand in ihren Händen. Ohne das zu wissen, sagt sie, die Heizung sei noch nicht angestellt, weil es erst September ist, und drückt sich dabei noch tiefer an seinen Körper. Er küsst ihren Hals und atmet in ihren Rücken. Sie lächelt.